Jedes Mal, wenn wir irgendwie über Zukunftsaussichten sprechen, ist es immer ultra deprimierend. Genau wie in der letzten Folge schon. Boah. Wir müssen eine Episode machen, in der wir uns die ganze Zeit nur Witze erzählen oder so.
Oh, je nach Mut kann das richtig schlimm werden bei mir. Ich habe gestern eigentlich zwei gute gehört, also gute, schlechte, aber ich habe sie prompt wieder vergessen.
Oh, ich wollte gerade sagen, hau raus.
Ja, nein. Würde ich gerne, aber ich kann nicht.
War das schon der Witz?
Nein.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr.
Hallöchen, guten Abend, salut, ça va, bonjour, bonsoir.
Einen wunderschönen guten Abend.
Solch zuckersüße Begrüßung.
Eine Sünde. Heute wollen wir einmal über das Thema Ernährung sprechen. Es gibt Menschen, die bestehen auf ihr Schnitzel, andere wollen lieber Schokolade.
Das sind die beiden Alternativen.
Mehr gibt's nicht. Ich sehe, wo das Problem liegt. Ja, Ernährung. Gesunde Ernährung, mehr oder weniger gesund. Wie würdet ihr euch denn selber einschätzen?
Also ich habe in meinem Leben noch nie auf meine Ernährung geachtet, muss ich sagen. Ich habe mich noch nie so wirklich bewusst ernährt. Und demzufolge glaube ich, ich ernähre mich tendenziell eher ungesund. Insbesondere seit ich nicht mehr meine Zutaten frei Haus geliefert bekomme, wie ihr in Folge Nummer 7, 8, keine Ahnung, hören könnt. Also ja, ich bin mittlerweile wieder beim Junkfood angekommen.
Das heißt, du hast noch nie die Packung, die Zutatenliste, Packungsinhalt und sowas nachgeschaut, was da so drinne steht?
Nicht wirklich. Das Einzige, was mich mal eine Weile interessiert hat, waren die Kalorien, weil ich früher so ein bisschen gucken musste, dass ich überhaupt auf meinen Kalorienbedarf komme und deswegen mir extra Zeug mit ordentlich Kalorien reingehauen habe. Natürlich auch nicht unbedingt gesund. Aber nein, Inhaltsstoffe und so ist wirklich nichts, womit ich mich jemals beschäftigt hätte.
Also ich würde sagen, ich ernähre mich zum größten Teil gesund, bis auf den übertriebenen Alkoholkonsum. Aber das ist ja kulturell bedingt. Das haben wir in der letzten Folge gelernt.
Du bist kein Bayer.
Es ist deutsche Tradition zu saufen.
In der letzten Folge haben wir über Feiertage gesprochen und unter anderem um Feiertage, über Feiertage, in denen es viel um Alkoholkonsum geht.
Habt ihr den Herrentag denn gut überstanden?
Ja, also ich habe wieder gesagt, mal wieder nicht teilgenommen.
Oh, die Fische an den Füßen haben ein bisschen gekitzelt, aber war eigentlich ganz schön.
Und die Salzgrotte.
Ich habe die Zeit genutzt, um Zelda durchzuspielen. Hab alle Crocs gesammelt.
Wie viel gibt's diesmal? 5600?
Ja, ich glaube, so in dem Dreh.
Ich glaube, wir können an dieser Stelle auch zugeben, dass wir die Folge vorproduzieren und der Vatertag noch nicht gewesen ist, wir keinen Feiertag erlebt haben und Zelda immer noch da liegt. Und Tobias am liebsten direkt weiterzocken würde.
Ja, das stimmt. Und währenddessen würde ich mir gerne Chips reinschaufeln oder mich sonst wie ungesund ernähren.
Ja.
Kennst du dieses Gadget zum Essen, während du zockst?
Dieses Essstäbchen-Ding?
Ja, dieses Finger-Essstäbchen-Teil. Mm. Also das Problem ist ja, wenn du zockst und nebenbei Chips isst, du schmatterst ja deinen ganzen Controller voll. Und dafür hat ein intelligenter Mensch etwas erfunden, nämlich so Essstäbchen, die du dir auf den Finger hauen kannst. Und dann kannst du, ohne deine Finger fettig zu machen, Chips essen, während du zockst.
Bedarf aber mit Sicherheit auch Übungen, weil du kannst das ja nicht an Zeigefinger und Mittelfinger machen, die brauchst du ja zum Spielen. Das heißt, du musst das mit Ringfinger und kleinen Finger machen und dir angewöhnen, damit deinen Essen zu krabbeln.
Ich glaube, das ist designed für Mittel- und Ringfinger. Und ansonsten ist das relativ beweglich. Also das funktioniert quasi wie eine Schere, die du dir da drauf klemmst.
So wie Lernessstäbchen. Ja, das bewusste Ernähren. Ich glaube, das macht eigentlich, wenn man nicht irgendeine Vorgeschichte, irgendwelche Konditionen hat, eigentlich so gut wie keiner. Ich denke mal, die meisten werden darauf achten, wenn sie abnehmen möchten oder von irgendeiner verrückten Diät gehört haben, weil das jetzt gesund sein soll. Und ich habe einmal darauf achten müssen, weil ich gerade in der Schwangerschaft jedes Mal eine ziemlich starke Form von Schwangerschaftsdiabetes hatte. Ich hatte die halt die Möglichkeit, entweder ich spritze mir Insulin oder ich achte krass auf meine Ernährung.
Das kann man, glaube ich, wirklich Diät nennen. Also Diät ist doch, wenn ich mich recht entsinne, einfach nur das, was man essen sollte.
Ja.
Also quasi, das ist der aktuelle Speiseplan.
Mhm.
Und wie krass ist dann diese Umstellung? Also war das jetzt richtig heftig einschränkend oder wirklich einfach nur bewusste Auswahl von dem, was du isst? Also für mich hat Diät durchaus grundsätzlich eine negative Konnotation, weil ich das immer mit Einschränkungen verbinde, die ich vielleicht nicht unbedingt haben will.
Oder Politikern, die zu viel bekommen.
Auch das.
Diäten zu krass, in welcher Form auch immer, sind anscheinend nicht so geil.
Nee, ist immer etwas Negatives.
Ja, also ich muss auch sagen, also für mich war es gerade beim ersten Mal sehr einschränkend, gerade weil das halt neu war, so ungefähr Hälfte der Schwangerschaft oder zwei Drittel ist ein Blutzuckertest Pflicht in der Schwangerschaft. Und dann sind bei mir erhöhte Werte aufgefallen. Erstmal so, ja gut, kann jetzt eine Falschmessung sein oder vielleicht hast du gerade was gegessen, was du vergessen hast zu erwähnen, hängt vielleicht noch was nach, schlecht geschlafen, kann alles die Werte verzögern. Ja, dann bin ich beim Diabetologen gewesen, stellt sich raus, sorry, aber du hast Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes und leider nicht gerade schwach. Das hieß für mich, ich durfte so gut wie gar keine Kohlenhydrate essen. Also es war nicht Zucker reduziert oder hier und da aufpassen, sondern ich habe es irgendwann ausgependelt, pro Mahlzeit, zwischen denen auch 3 bis 4 Stunden liegen mussten, durfte ich so Pi mal Daumen 30 Gramm Kohlenhydrate zu mir nehmen. Ist nicht viel.
Das ist absolut nicht
viel. Also wenn
ich
Karazza gegessen habe, war das meine Mahlzeit, weil das meinen Rahmen komplett gefüllt hat.
Mhm.
Wenn du dich so ernähren musst, dann wählst du wirklich sorgfältig aus. Was möchtest du essen? Du kannst halt alles Mögliche essen in Maßen, aber du fängst an, selber zu kochen, selber zu backen, Dinge ausprobieren, die du ersetzen kannst. Du schaust auf jede Packung drauf und gerade dabei ist mir auch aufgefallen, wie viel Augenwischerei und Verarsche eigentlich in der Industrie läuft. Du kannst dich kaum gesund ernähren.
Meinst du so schöne Deklarationen wie Aroma als Wort für Geschmacksverstärker?
Ich meine, die Packungen, so ein Müsli, wo extra draufsteht, ich glaube 30% weniger Kohlenhydrate. Und wenn du die Packung mit der normalen Sorte verglichen hast, hast du gesehen, dass da 10 Gramm weniger drin waren. Wo ich mir gedacht habe, geil, das sind jetzt immer noch 40 mehr, als ich darf.
Ja, auch da wieder das Argument aus der Politik. Du kannst ja nicht den Leuten den Zucker wegnehmen, dann fangen die Leute nämlich an nachzusüßen.
Ja, das Problem ist halt einfach Lebensmittelindustrie und Marketing. Wir leben mittlerweile in einer Umgebung, in der es schwer ist, sich gesund und bewusst gesund zu ernähren, weil halt überall irgendwas drin ist. Du müsstest rein theoretisch jede Scheißpackung studieren, schauen, was drin ist und dann entscheiden, ob du das machst oder nicht. Ich meine, wo damals vor, ich weiß nicht wie viel 100 Jahren Kokain im Essen war, damit die Leute das gerne essen möchten, es ist halt heute Zucker und Geschmacksverstärker.
Ja, denn Zucker zaubert und macht schlank.
Mhm.
Das sagt die Werbung aus den 50ern.
Von der Firma Zucker.
Ja. War das nicht sogar die Südzucker-Susi?
Ja, ich überlege gerade. Die hießen aber, glaube ich, anders zu dem Zeitpunkt. Ne?
Na, das kann sein. Aber auf jeden Fall, heutzutage haben wir auch noch die Südzucker-Susi. Das Werbemaskottchen von Südzucker ist, ja. Aber ich habe auch mal eine Zeit lang sehr aktiv auf meine Ernährung geachtet, auch Sport nebenbei gemacht und dadurch auch irgendwie knapp 25-30 Kilo abgenommen und das auch lange gehalten. Aber grundsätzlich lässt sich das ja reduzieren, wenn du keine Stoffwechselschwäche hast, sowas wie die Diabetes. Im Prinzip ist Essen oder Abnehmen einfach nur ein Kaloriendefizit aufbauen. Also theoretisch geht das.
Am besten auch so, dass wenn du deine Kohlenhydrate zu dir nimmst, das sind ja nicht alles, also man sollte Kohlenhydrate jetzt nicht verteufeln, aber wenn man Kohlenhydrate isst, sollte man sich einfach bewusst sein, was für eine Art Kohlenhydrate sind. Jetzt keine Ahnung, der Schokoriegel, der wird dich nicht lange satt halten, aber ein Müsli dagegen schon. Also da sollte man dann schon ein bisschen überlegen, was man davon nimmt.
Ja, schön langkettige Kohlenhydrate. Was ich auch sehr spannend finde und bisher einmal gemacht habe, das kann man im Prinzip öfter mal machen, so eine genetische Untersuchung deines Stoffwechsels. Machst da halt einen Abstrich, und das Labor kann dir dann quasi wirklich sagen, aktuell für, ich glaube, 6 bis 24 Monate ist die Prognose, solltest du dich so und so ernähren, weil du hast die und die Stoffe in deinem Körper, und da kommt dann halt sowas raus wie, Kohlenhydrate sind entweder total gut für dich oder dein Stoffwechsel ist eher geeignet für Eiweiße oder ähnliches. Muss man ein bisschen aufpassen, je nachdem, welche Firma man wählt, werden die Daten ganz gerne verkauft. Aber grundsätzlich einfach mal so einen großen Bogen zu haben mit, so funktioniert dein Körper, achte mal da drauf, ist gar nicht schlecht.
Das ist für mich jetzt so eine völlig abstrakte Vorstellung irgendwie. Wenn du sagst, da findet man raus, Kohlenhydrate sind jetzt schlecht für dich oder sind gut für dich oder wie auch immer. Was heißt denn das, dass es schlecht oder gut für dich? Heißt das jetzt, geht es nur um wirklich zunehmen, abnehmen, oder in welcher Form sind die dann gut oder schlecht für mich?
Nein, es geht da überhaupt nicht um zu oder abnehmen, es geht da um die Verträglichkeit. Du hast ja eine gewisse Magen-Darm-Flora, und die Bakterien sind halt auf gewisse Sachen geeicht. Und die hängen auch davon ab, was du denen zu futtern gibst. Kannst dir ja vorstellen, wenn du dich, keine Ahnung, über 10 Jahre einfach nur von purem Eiweiß und Fett ernährst, die Bakterienkolonien, die gut für Kohlenhydrate geeignet sind in deinem Magen-Darm-Trakt, die sterben dann halt aus. Oder sie haben schlechte Nebenprodukte beim Abbau.
Das heißt, ich kann dann schlechter kacken. Oder was für Folgen hat das dann?
Naja, wenn du lang genug, also sagen wir mal zum Beispiel, du machst wirklich eine Fett- und Eiweiß-Diät, das nennt sich dann auch teilweise ketogen, also 5% Kohlenhydrate maximal und der Rest hauptsächlich über Proteine und Eiweiße an Energie. Dann kommst du irgendwann in so eine ketogene Phase. Das heißt, dass der komplette Bakterien- und Zersetzungshaushalt in deinem Körper sich umgestellt hat. Das merkt man sogar am Mundgeruch. Das verändert sich. Also das beeinträchtigt sogar deinen Speichel. Deswegen kann man das halt auch tatsächlich messen, je nachdem, was du im Speichel für Stoffe hast, worauf dein Körper sich spezialisiert hat zu verdauen. Würdest du jetzt als jemanden, der, keine Ahnung, seit 5 Jahren ketogen lebt, eine Sahnetorte essen, prognostiziere ich dir, dass du die Nacht auf dem Klo verbringst.
Im Prinzip ja. Den Gegenpol gibt's natürlich auch. Das gibt es bei so einer gewissen, ich glaube sogar aktuell halbwegs trendenden Ernährungsart, wo halt sehr viel drauf geachtet wird, Rohkost und so faserreiche Lebensmittel zu essen. Halt wirklich ungekochtes Gemüse. Selbst wenn man sich quasi, ich sag mal, für unsere Verhältnisse in unserem Kulturkreis normal ernährt, also mit hier und da mal Fleisch, hier und da Brot, was weiß ich, Nudeln, halt das, was man normalerweise isst. Du wirst, wenn du das ein paar Tage machst alleine schon, dich wirklich nur auf Rohkost und sowas Langfaseriges zu konzentrieren, du hast richtig Probleme, also richtig körperlich sogar. Weil dein Körper es absolut nicht gewohnt ist, solche Fasern zu verdauen. Obwohl da genügend Energie drin steckt.
Das könnte die Steinzeit-Diät sein. Aber es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Es gibt, wie eben erwähnt, Keto. Es gibt No-Carb, Low-Carb and High-Fat, Steinzeit-Diät, Clean-Eating.
Lean-Eating klingt nach
Clean. Ach. Ich glaube, Clean-Eating ist das. Also möglichst Dinge, die nicht weiterverarbeitet wurden.
Okay.
Nicht den Kuchen oder das Mehl, sondern lieber das Müsli.
Ah, darauf muss der Körper sich auch einstellen. Ich würde sogar sagen, es gibt im Prinzip so viele Ernährungsweisen und Diäten, wie es Menschen auf der Erde gibt.
Dann gibt es ja noch Intervallfasten.
Ja, da habe ich aus dem Bekanntenkreis auch welche, die drauf schwören.
Und dann, ich kenne auch Leute, die schwören auf die Kohl-Diät.
Ah, Kohl, also so Mono-Ernährungsdiäten finde ich ganz schlimm.
Ja, aber das ist ja dann, das ist immer mehr als Kur gedacht, weil du eine Woche lang dich von Kohlsuppe, nur Kohlsuppe, aber dafür egal wie viel davon ernähren sollst.
Das habe ich sogar schon mal gemacht. Das finde ich sogar sehr gut. Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass das irgendwie schlimm wäre. Aber
ich glaube, eine Woche lang Kohlsuppe könnte ich nicht.
Also eine Woche lang Kohlsuppe, ich mache eine gute Kohlsuppe.
Ja, das mag sein, aber so nach einer Woche hätte ich dann, also ich hätte Sehnsucht.
Hatte ich absolut nicht. Ja, es gibt ja natürlich auch dann richtig kranke Diäten, ne? Vor 12 bis 15 Jahren war die richtig in, bitte niemals nachmachen, das ist wirklich gesundheitsschädlich bis tödlich, die Model-Diät. O-Saft und Watte. Ja. O-Saft, hast du ein bisschen Kalorien, kriegst das Zeug runter und die Watte ist halt, die läuft durch deinen Verdauungstrakt. Das Problem ist, das Zeug ist nicht verdaubar.
Ich wollte gerade fragen, kann man das überhaupt essen?
Also es gibt Leute, die wohl damit recht gut überlebt haben, aber wie gesagt, bitte, bitte auf keinen Fall machen. Das Zeug lagert sich im Normalfall einfach nur in deinem Magen-Darm-Trakt ein und du stirbst jämmerlich.
Dann lieber Klopapier.
Mit Basilikumgeschmack. Ja, von so einem Monodiäten habe ich jetzt auch schon mal gelesen. Ist das aber nicht dann eigentlich perfekt, wenn man das Nahrungsmittel identifiziert hat, was einem ganz besonders schmeckt und vielleicht auch halbwegs von den Nährstoffen okay ist und den Rest dann mit Nahrungsergänzungsmitteln zu regeln? Ist doch super eigentlich.
Ja, in der Theorie schon, aber es gibt ja auch so Vollnahrungsersatzsachen. Nur weil das da drin ist, heißt das nicht, dass dein Körper das aufnimmt. Das ist ein großes Problem. Deshalb ist bei solchen Sachen auch immer Vorsicht geboten und jede Ernährung sollte eigentlich darauf basieren, höre auf jeden Fall auf deinen Körper. Wenn dein Körper dir sagt, das schmeckt nicht mehr, dann solltest du darauf hören. Oder wenn dein Körper dir sagt, ich will jetzt unbedingt richtig salzig-fettige Nüsse, vielleicht fehlen dir dann einfach nur Elektrolyte.
Ich würde dann salzige Nüsse essen.
Genau. Du kannst dich sogar mit Erdnüssen richtig fett futtern, weil das mag man kaum glauben, die bestehen halt im Prinzip fast nur aus Fetten.
Ja, wobei, wenn du deine Ernährung wirklich schwerpunktmäßig auf Erdnüsse umstellst, wirst du nicht fett dabei. Du darfst das nur nicht mit irgendwas kombinieren, was das ganze System wieder zerhaut.
Ja.
Sowas wie tagsüber Erdnüsse, aber abends dann noch eine Sahnetorte, so Schokosahne. Das wird nicht funktionieren.
Dann überschreitest du auch deinen Kalorienbedarf und das ist halt gerade, wenn du halt was Gewisses erreichen willst, absolut schädlich. Das ist ja so ein Kern von solchen Ernährungsweisen. Im Prinzip so ein bisschen Bioengineering. Du willst deinen Hunger in eine gewisse Richtung lenken. Diese Eiweißsachen. Du willst, dass du nicht so oft Hunger hast. Und dass du dann halt quasi sehr viel was Fleischiges hast, was Eiweißhaltiges, was halt wirklich lange satt hält.
Also es gibt tatsächlich Richtlinien, wie viel wovon am besten im Essen sein könnte, damit man gesättigt ist und keine Mangelerscheinungen hat. Ich greife jetzt irgendeine Zahl, die muss jetzt nicht stimmen, 30% Eiweiße oder sowas am Tag.
Das ist aber nicht die Ernährungspyramide, ne?
Nee, nicht die Ernährungspyramide, sondern tatsächlich wissenschaftlich auf neuestem Standard, der sich ja ständig wieder wandelt, wie viel Prozent dein Essen Pi mal Daumen enthalten muss, damit du gesättigt bist und keinen Heißhunger auf irgendwas danach hast.
Das ist ja eigentlich auch so die Basis für diese Vollnahrungsersatzprodukte gewesen. Da haben sich ja wirklich Leute mit Wissenschaft hingesetzt und gesagt, die und die Nährstoffe brauchen wir, so und so soll sich der Körper verhalten. Und die haben dann über Jahre hinweg das teilweise in Selbsttests gemacht und versucht zu etablieren. Ist an sich auch kein schlechter Ansatz, finde ich. Also das Problem ist nur, der einzelne Mensch ist halt so was Individuelles.
Ja, Tobias hatte, glaube ich, noch eine Frage dazu.
Nee, eigentlich wollte ich hauptsächlich sagen, dass ich mich langsam wundere, dass ich noch lebe, weil diese Vollnahrungsersatzmittel oder wie du sie nennst, also sowas wie Soylent oder so meinst du wahrscheinlich, ne?
Genau, Soylent, Y-Food, sowas in der Art.
Genau, das ist halt so exakt, also wirklich das komplette Gegenteil von dem, wie ich mich, seit ich selbst für meine Ernährung zuständig bin, also keine Ahnung, seit 20 Jahren oder so, wie ich mich ernähre. Weil ich halt auf diese Zusammensetzung der Nahrung kein bisschen achte, esse, wann ich Hunger hab und in der Regel kommt das so ungefähr hin mit 3 Mahlzeiten am Tag oder so. Also so komplett falsch scheint es ja nicht zu sein. Fett bin ich auch nie geworden, außer jetzt in Zeiten des Homeoffices, wo ich mich halt nicht mehr bewege grundsätzlich. Aber das hat dann wahrscheinlich eher mit Bewegungsmangel als mit reiner Ernährung zu tun. Also irgendwie, vielleicht bin ich einfach nur oder habe ich einfach nur sehr viel Glück gehabt, dass ich ohne auf sowas zu achten jetzt nicht sonst was für negative Erscheinungen davongetragen
habe. Nee, Glück würde ich es nicht nennen.
Die Frage ist auch, was isst du und wie viel isst du dann? Isst du nach Geschmack oder nach Appetit?
Ja, wie gesagt, also ich esse jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich mache mir jetzt keinen Salat, weil ich denke, du hast jetzt seit 3 Tagen kein Gemüse gegessen, also musst du den Salat reinziehen oder so. Also ich sage, mein Geschmack ist schon halbwegs breit gefächert. Ne? Ich esse durchaus Gemüse auch von mir aus, weil es mir schmeckt. So, ne, bin jetzt nicht so wie, keine Ahnung, Leute in meinem Umfeld, die würden sich eher die Hand abhacken, als irgendwie freiwillig Gemüse zu essen. Oder die glauben, denen fällt der Penis davon ab, wenn sie mal eine Gurke statt einer Bratwurst essen.
Die wachsen dann Vaginas im Gesicht.
Genau, das kann passieren.
Das passiert aber erst ab einem Granatapfel.
Ach so.
Okay.
Gurke ist noch ungefährlich.
Also vielleicht habe ich dann tatsächlich so ein bisschen das Glück, dass ich einen halbwegs breit gefächerten und von Grund auf schon nicht komplett ungesunden Geschmack habe.
Also zum einen das, du hörst halt ein bisschen darauf, was dir dein Körper sagt. Aber du hast auch 2 grundsätzliche große Vorteile. Du isst Fleisch und dadurch hast du im Prinzip alles drin. Weil durch die Nahrungskette hast du zumindest in geringen Mengen alle Sachen halbwegs irgendwo enthalten. Und dann ist bei den Fertigsachen auch noch ein bisschen so Gemüse, Tomatengedöns, was weiß ich mit drinne. Das reicht fast schon aus. Und der zweite Vorteil, den du hast, du bist noch relativ jung. Dein Körper kann gewisse Stoffe selber synthetisieren und aus den quasi nicht benutzten Sachen das irgendwie kompensieren, dass du, keine Ahnung, einen absoluten Vitamin-D-Mangel hast, was halt in unserem Bereich so mit das häufigste ist. Aber das kann der Körper auch durchaus kompensieren.
Aber das klang jetzt so, als würde sich das ändern. Oder es, ne, wenn du sagst, das ist, weil ich noch relativ jung bin, was ich mal bestreiten möchte. Aber
also soweit ich weiß, ab 50 kann sich das sehr dramatisch ändern. Also so grob quasi 40 bis 50 ist so der Kipppunkt, wo dann halt dein Körper nämlich nachlässt und das nicht mehr hinbekommt. Und dann kommen halt solche Sachen wie Diabetes zum Vorschein oder irgendwelche Schilddrüsen über, unter, was weiß ich, Funktionen, Mangelerscheinungen. Vitamin-C-Mangel ist auch sehr... Ja, genau, Skorbut.
Skorbut wäre einfach zu kontern.
Aber so, das ist auch was Typisches, Vitamin-C-Mangel. Ja, und da muss man auch nicht mit der Chemiekeule ran.
Da wollte ich gerade sagen, dann können doch die Nahrungsergänzungsmittel.
Die sind meist überdosiert, das ist so ein bisschen das Problem, aber ich finde die auch nicht schlecht. Also grundsätzlich nicht. Man sollte sie halt nur mit Bedacht und in Hinsicht auf seinen eigenen Körper wählen.
Man sollte sie bewusst nehmen, ja. Aber wenn du wirklich auf deinen Körper hörst und, keine Ahnung, wenn du Bock auf einen Apfel hast, einen Apfel isst oder dann merkst, ich brauche jetzt vielleicht eine Studentenfuttermischung und irgendwie habe ich jetzt Bock auf einen Salat und dann wirklich danach auch gehst, was du isst, was du jetzt kaufst, dann machst du im Grunde das, was jetzt zurzeit wieder Trend wird. Denn die Menschen haben anscheinend verlernt, auf ihren Körper zu hören und einfach das zu essen, was der Körper tatsächlich gerne hätte. Deswegen gibt es jetzt Kurse für intuitives Essen.
Da gibt es Kurse für?
Okay.
Da gibt es ernährungswissenschaftliche Kurse für, die du buchen kannst, damit du lernst, auf deinen Körper zu hören, dass du dann isst, wenn du Hunger hast, so viel, bis du satt bist und nicht guckst, was drin ist, nicht auf die Waage gehst, sondern wirklich lernst, auf deinen Körper zu hören.
Ich sehe da gerade einen neuen Karriereweg für mich irgendwie sich eröffnen. Ich sollte da so ein Guru werden.
Ja, also ne, Instagram, Internet-Fame, kannst gern loslegen.
Ja, wenn es mit dem Podcast nicht klappt, dann versuche ich es nochmal mit dem Stream und dann mache ich sowas.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Wobei man dazu ja sagen muss, also ich begrüße diesen Ansatz, weil das ist genau das, was ich eigentlich propagiere. Aber das Nicht-Beobachten des Gewichts, weil es halt einfach ein guter Messwert ist. Man kann auch andere Messwerte nehmen, Körperfettanteil, was weiß ich, wenn man so ein gewisses Ziel haben will. Diese ganzen Hör-auf-deinen-Körper-Sachen sind immer zu betrachten mit, du solltest vielleicht trotzdem beobachten, alleine schon, weil du vielleicht eine Veränderung willst.
Ja, aber das ist ja jetzt wirklich auch im Rahmen dieser Kurse und dann wirst du ja in diesen Kursmeetings, die du dann hast, bekommst du auch Pläne, Vorschläge, was du machen kannst, zum Beispiel an Sport oder, ne, das ist ja ein Komplettpaket, aber es wird dir halt einfach beigebracht, auf deinen Körper zu hören und halt nicht stur an irgendwelchen Werten festzuhalten. Natürlich passiert dann während den Treffen so ein gewisses Monitoring und ja, Blutwerte, Gewicht und sowas mit dem Auge behalten und dann geguckt, wie verändert sich das. Es kann ja auch sein, dass du deinen Körper komplett missverstehst und die ganze Zeit nur Schokoriegel frisst.
Mein Körper sagt ständig Sahnetorte, Sahnetorte, Sahnetorte. Das ist nun mal so.
Ja, aber die haben das mit Erwachsenen getestet und mit Kindern und siehe da, am Anfang natürlich alles, worauf sie Bock haben, wo sie sich vorher eingeschränkt haben. Viele, die vorher Diäten gemacht haben, mussten tatsächlich erstmal von diesem Diätgedanken weg. Die haben sich teilweise nicht getraut, keine Ahnung, die Soße aufs Hühnchen zu tun, weil sie sich dachten, boah, in der Soße ist aber so viel drin. Ja, um so Kleinigkeiten geht's einfach. Und dann im Nachhinein, wenn sich das dann einpendelt, dann greifen sogar Kinder auch lieber mal zum Naturjoghurt als zum Schokoriegel, einfach weil sie Bock drauf haben und merken, habe ich jetzt keinen Appetit drauf. Und im Grunde machst du genau das richtig.
Aber das können die Menschen nicht. Aus welchem Grund? Du hast gerade schon Marketing angesprochen, das finde ich ganz interessant. Ist das, weil einfach... Ja, Erziehung oder halt, ich meine Marketing, Werbung vielleicht auch, weil da halt die schlechtesten Sachen als unglaublich begehrenswert von Kindesbeinen an so propagiert werden.
Das würde ich damit reinzählen.
Ja, gut, Erziehung nicht durch die Eltern, sondern durch das Fernsehen.
Also in dem Fall. Vielleicht nicht Erziehung, eher Prägung, also wirklich angelernte Verhaltensweisen. Halt wirklich dieses Zucker ist geil, Zucker gibt Endorphine, komm, gebe ich mir. Dann esse ich halt zwei Sahnetorten am Tag.
Ja, gut. Das ist aber auch psychisch-biologisch in uns Menschen verankert. Wenn wir Zucker essen, werden wir glücklich, deswegen wollen wir mehr davon. Also das Problem ist einfach nur, dass die Industrie sich das auch zum Werkzeug macht und entsprechend halt süßt. Und dass da halt kein Riegel vorgeschoben wird. Und dann gesagt wird, Leute, ihr könnt die Menschen nicht alle abhängig machen. Ist zwar schön, dass ihr verdient, aber ein bisschen scheiße fürs Allgemeinwohl vielleicht.
Ah, die Lebensmittellobby ist eh grauenhaft. Also gerade in Deutschland.
Nestlé.
Ja, die sind ja ethisch noch mal richtig verkommen. Ich gehe jetzt so von quasi schon fast okayen Lebensmittelkonzernen aus. Aber alleine die Lobbyarbeit, so, wo dann sowas rauspurzelt wie, ja nee, die Limo da drüben, die dürft ihr gar nicht Limo nennen, weil da ist viel zu wenig Zucker drin. Bitte, wo leben wir?
Du darfst es nicht Milch nennen.
Ja, ich darf es nicht Milch nennen, aber eine Fleischwurst hat nichts mit Fleisch zu tun. Und trotzdem darf es sich Fleischwurst nennen.
Du darfst es nur Milch nennen, wenn es zum Scheuern benutzt wird. Dann ist es okay.
Stimmt, bei Putzmittel ist dann auch wieder raus. Also, das ist so ein grauenhafter Drecksverein. Dönsprösse, allesamt.
Mike verzweifelt.
Da sind aber jetzt nicht nur, oder ist nicht nur die Lebensmittellobby schuld, das ist ja auch wieder so ein gesellschaftliches Ding, glaube ich.
Ja, natürlich.
Dass Leute, die sowas aus Prinzip ablehnen, die jetzt eine vegetarische oder vegane Ernährung aus Prinzip ablehnen, weil das ja viel, viel, viel zu woke ist, wie es ja heutzutage gerne genannt wird, die fantasieren dann eine Verwechslungsgefahr herbei. Ne, dass das Tetrapack, wo ganz groß Not Milk draufsteht, dass sie das doch eventuell mit Milch verwechseln könnten. Was völliger Blödsinn ist, weil ich glaube, solche Hinweise, dass es sich um Ersatzprodukte handelt, die sind relativ eindeutig in der Regel. Aber das ist ja auch so ein Grund.
Ja, also wenn da Mandelmilch draufsteht, könnte ich auch schon fast glauben, das ist von einer mandelfarbenen Kuh.
Das könnte sein, ja.
Das kann gar nicht sein, die Kuh ist nämlich lila.
Ja, aber nur wenn das aus der lila Packung kommt.
Ja, stimmt, die weiße Kuh gibt ja weiße Milch, ne? Genauso wie weiße Hühner weiße Eier legen und braune Hühner braune Eier.
Ja, und Paula, die hat Flecken und deswegen hatte Joghurt das auch. Nee, Pudding.
Weil wir Paula in den Pudding mixen.
So genau wird das nicht ausgeführt.
Da habe ich nie drüber nachgedacht. Boah, stimmt.
Krass. Es gibt Wurst mit Bärchengesicht. Also, ja, wir verarschen uns bei der Ernährung gerne selbst. Oder lassen uns gerne selbst verarschen.
Aber da hast du halt wieder das Problem als jemand, der halt irgendwas kaufen und essen muss und vielleicht nicht endlos Geld zur Verfügung hat oder endlos Zeit, um immer selber zu kochen und zu backen, greifst du gerne mal auf solche Produkte zurück und dann kannst du halt nur gucken, wo werde ich am wenigsten verarscht. Aber verarscht wirst du von allen.
Oh, das ist aber ein sehr schöner Punkt, den du ansprichst, weil es gibt gesellschaftliche Statistiken zu Übergewicht und falscher Ernährung und dem quasi sozialen Standard beziehungsweise dem Einkommen. Übergewicht ist zum Großteil ein Bildungs- und Finanzproblem. Und das ist halt genau dieses Ding. Also wenn du halt wenig Geld hast, dann musst du drauf achten, was du kaufen kannst. Und ja, die Billigprodukte überzeugen dann halt mit sowas wie Zuckerresteverarbeitung oder halt irgendwelchen Kram, den dein Körper eigentlich nicht ganz so geil findet.
Ja, ich überlege gerade, wer das war. Irgendeine Supermarktkette versucht gerade wieder der Inflation zu kontern und bringt mehr Sortiment in Eigenregie raus. Und wie man sich halt vorstellen kann, wird natürlich an der Qualität gerade der Inhaltsstoffe und Co. und dass das Ganze gestreckt wird und Kosten gespart und nicht gerade daran, dass, keine Ahnung, irgendwas anderes Kompliziertes eingespart werden könnte. Die Produkte sind einfach nur so billig, weil sie scheiße sind.
Mhm.
Und garantiert nicht gesünder.
Ich finde es auch aktuell auch so krass bei uns. Wir haben eine Inflationsrate in Deutschland, die absolut herausragend ist, von 30% bei Lebensmitteln. Im gesamten EU-Umland ist es wesentlich weniger. Und diese 30% kann kein einziger Lebensmittelkonzern irgendwie erklären oder rechtfertigen. Es ist einfach nur da. Es wird gesagt, ja, ist so. Mhm. Was geht mit euch? Also jetzt mal ernsthaft.
Profit.
Genauso verstehe ich es auch nicht mit diesen ganzen veganen Produkten. Sicher kann man damit viel Geld machen, aber die sind vollkommen überteuert. Mhm. Also auch, da kannst du auch sagen, ja, wir haben sehr viel Entwicklungszeit reingesteckt. Ja, vielleicht habt ihr das getan, aber ganz ehrlich, in der Wurst- und Gewürzmischung ist auch eine gewisse Entwicklungszeit und die habt ihr da nicht draufgeschlagen. Ihr habt einfach nur den Gedanken bekommen, Veganer sind eher die Leute, die gesunder leben wollen, die einen höheren Bildungsstandard haben, so im Schnitt, und die mehr Geld haben. Also kann ich denen auch mehr abverlangen.
Ist ein Tipp, jung und bereit, es zu zahlen.
Ja, und das ist genau der falsche Weg.
Das ist ja fast so, als wären diese Leute, die da die für die Preisgestaltung zum Beispiel zuständig sind, einfach nur bösartig.
Wenn, ja, sind sie. Das ist ein
absurder Gedanke. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ein veganes Produkt, keine Ahnung, ein veganes Fleischersatzprodukt, was vielleicht irgendwie halbwegs gesund ist, kostet viermal so viel wie die berühmten marinierten Nackensteaks, die für die Menschen ziemlich ungesund sein dürften, was ja auch irgendwo Kosten nach sich zieht. So, ne? Wenn Menschen krank sind, verursacht das Kosten.
Ja, aber das ist ja nicht das Problem der Konzerne.
Ja, vielleicht gehen den Kunden ein bisschen frühzeitiger verloren, als es bei vernünftigerer Ernährung der Fall wäre. Ja, zusätzlich ist es halt für die Tiere auch noch sehr beschissen. Also eigentlich hat das ja nur negative Folgen. Ja, die können nicht reden, die können laut schreien. Vielleicht sollten sie sich auch wehren, das wäre was.
Ja, aber langhaltende Pläne sind jetzt auch nicht ganz so geil. Auch wenn es heißt, einem toten Mann verkauft man nichts. So wichtig sind die Konsumenten dann doch nicht.
Selbst wenn, die sterben ja nicht aus. Das ist ja nicht so, als wenn du sagen würdest, ja, das ist ja wirklich, wenn wir die jetzt alle zugrunde richten, dann haben wir keinen mehr. Da kommen ja immer wieder welche nach.
Aber tendenziell würde ich sagen, geht bei späteren Generationen ja vielleicht doch eher das Ganze in die Richtung bewusster Ernährung oder Vegetarismus beispielsweise.
Ja.
Also da werden dann nicht unbedingt die nächsten Generationen an Leuten nachkommen, die sich ohne nachzudenken alles reinkloppen, Hauptsache ist günstig.
Ja, das ist halt genau dieses Ding. Du musst dann halt auch trotzdem da in diesen sozialen Schichten aufsteigen. Aber wenn du daher kommst und nie auch nur einen Hauch einer Berührung hast mit, was ist denn das da, was ich esse, dann wird es dich im Erwachsenenleben auch nicht interessieren und dann greifst du halt auch eher zu solchen Produkten.
Die Frage ist da auch, sollte es vielleicht irgendwie so eine Art Ernährungsprogramm, so ein Ernährungsbildungsprogramm geben?
Etwas, das über dem, also zumindest wir hatten das Biounterricht hinausgeht? Ja, gerne. Also wir hatten im Biounterricht sowas wie Ernährungspyramide.
Das sollte nicht Bio sein, genau. Das sollte nicht Bio sein. Also ich kann ja mal von uns erzählen. Also bei uns in der Kita ist auch das Mittagessen mit dabei. Und ich muss sagen, wir haben eine tolle Kita. Die ist super modern und auch so ein Vorzeigeprojekt. Und die haben auch so ein, ich weiß gar nicht, das Programm, wie das hieß. Auf alle Fälle geht es darum, dass die Kinder gesundes Essen zu sich nehmen, was tatsächlich auch ernährungsmäßig wertvoll ist. Das wird frisch in der Kita gekocht und die schauen auch, dass die regional von den Zutaten her beschafft werden. Und die Kinder können auch selber dabei zugucken, wie es gemacht wird. Die haben dann halt Bilder in der Kita von wegen, was in dem Essen drin ist. Und mein Sohn kann mir dann schon so sagen, ja, da ist der Paprika drin, aber den Brokkoli mag ich nicht. Aber ich weiß dann halt, wenn der aus der Kita kommt, der hat vernünftig gegessen. Und ich finde, sowas sollte es vielleicht öfter geben.
Also wenn ihr in der letzten Episode schon meine sehr konstruktiven Vorschläge für neue Feiertage abgeschmettert habt, mit dem Argument, dass sich das eh nicht durchsetzen wird, weil das auf viel zu viel Ablehnung stößt, dann möchte ich das hier jetzt auch anwenden, denn das wird sich nicht durchsetzen. Du kriegst doch heute schon ein unfassbares Feedback, wenn sich eine Schule oder eine Kita oder ähnliches dazu entscheidet, vielleicht mal einen fleischlosen Tag einzuführen. Oder, Gott bewahre, vielleicht Schweinefleisch grundsätzlich aus dem Essensplan zu streichen.
Du klaust mir mein Schnitzelrecht.
Da laufen die Leute doch schon. Ja, ist wirklich so, ne? Da gehen die Leute doch auf die Barrikaden.
Also, leider ja.
Ja.
Leider ja. Aber also es sind auch mehr gut, die Eltern.
Aber es ist halt unrealistisch. Ja, natürlich. Ja, klar, die Kinder, wenn sie jetzt noch nicht so geprägt sind von den Eltern, dass sie selber schon so drauf sind, was bei, keine Ahnung, Kindergartenkindern vielleicht
ja, nicht so 2 bis 4.
Ja, gut, da sind vielleicht noch nicht so die ganz harten Extremisten drunter. Aber klar, natürlich, von den Eltern geht's aus. Aber ja, ich meine, die haben dann die Macht. Die sind dann diejenigen, die die Einrichtungen bedrohen oder was auch immer.
Aber ich muss sagen, ich rechne dem schon so ein bisschen Chancen zu, weil das Programm, das halt bei uns in der Kita auch gefahren wird, das ist vom Staat gelenkt. Da ist tatsächlich, frage mich nicht, welches Ministerium tatsächlich darauf aus, dass gerade in diesen städtischen Kitas das Angebot dahingehend geändert wird in Ernährung, dass das auch ausgewogen ist mit Ernährungsberatern und Co. Also deswegen bin ich eigentlich derzeit pro städtische Kita, weil die sowas fördern.
Ich finde das auch sehr gut, alleine schon, weil ich den Effekt aktuell auch wieder mitbekomme, was es bringt, ein Kind frühzeitig an Ernährung heranzubringen. So einfach nur als wirklich grundsätzlich beiläufiges Thema. Mhm. Und das so ein bisschen zu lenken, weil, ja, man sieht's halt, in gewissen Haushalten wird das nicht thematisiert, vielleicht hat man da auch selber keine Ahnung als Elternteil. Ist ja auch okay, aber wenn man dann einfach nur den Kindern die Chance gibt, das auch gerne dann zurück ins Elternhaus zu tragen, finde ich das super. Und gefühlt ist das zumindest so, dass bei diesen schnitzelfreien Tagen, da gehen dann halt vorrangig die Männer auf die Barrikaden.
Ja gut, das ist sowieso nicht.
Also ich finde, bei den Frauen habe ich eher weniger so das Gefühl, dass da ein Aufschrei kommt, weil das dann halt doch eher so ein, ja, es ist halt ein Bildungsauftrag, das ist gar nicht schlecht. Und
ich weiß nicht, es gibt halt auch genügend Frauen, die denken, ein Erdbeerjoghurt ist mit vielen Vitaminen gesegnet.
Ah ja, ach Nadine. Ach, Erdbeerkäse.
Erdbeerkäse war es, genau.
Ja, aber ich sehe das zum Beispiel ganz gut bei den Kindern meiner Schwester. Meine Schwester ist halt dann doch eher so, ja, pädagogisch doch eher bewandert. Und der ganz Kleine zum Beispiel, der isst lieber gewisse Gemüsesorten als ein Joghurt oder Pudding. Und der steht auch gerne vor dem Dessert auf, einfach nur, weil er das Gemüse feiert. Und das hat sie halt unter anderem dadurch hinbekommen, dass sie einfach immer nur gefragt hat, was willst du denn essen? Und wenn er halt sagt, ja, ich möchte Gemüse oder ich möchte jetzt Pudding, dann ist das schon mal eine Ranführung. Und alleine sich die Frage zu stellen und in den Raum zu werfen, das bringt alleine schon was. Also man kann gar nicht früh genug damit anfangen, wirklich auf den Körper hören zu wollen.
Wie alt ist das Kind jetzt?
Ich glaube, der wird jetzt 3.
Na, okay. Dann ist es noch nicht die trotzige Phase, weil unserer ist ja jetzt 4. Der hat auch am Anfang alles gegessen, fand das alles lecker, hat alles probiert. Sein kleiner Bruder isst da jetzt noch und das ist richtig schön, wenn du weißt, der isst was Gesundes, weil das, was du ihm gibst, das isst er auch. Mit dem Großen, nee, das mag ich aber nicht. Nee, aber die Champignons will ich nicht da drauf haben. Nein, ich möchte keine Pilze.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, das wächst sich an der Stelle aus. Ja. Weil der Große ist nämlich der Hardcore-Vegetarier in unserer Familie.
Das sind halt diese Kindheitsphasen, weißt du. Irgendwo sind sie dann rotzfrech, irgendwann haben sie einfach keinen Bock mehr auf das, was sie vorher mochten. Wer weiß. Aber Ernährung und Erziehung, auch noch ein wichtiger Punkt. Habt ihr damals beigebracht bekommen, dass ihr nicht aufstehen dürft vom Tisch, bis ihr euren Teller leer gegessen habt?
Diese Traditionen sind so ein grauenhafter Scheiß. Nicht aufstehen, bevor du den Teller nicht leer gegessen hast.
Es gibt schlechtes Wetter.
Genau. Essen gibt es immer um 7, 12 und um 18 Uhr. Ganz wichtig. Und das sind große Hauptmahlzeiten. Es ist einfach so antiquierte Sache. Also ja, damals konnte ich es verstehen, so in Richtung, wir hatten ja nichts. Also ist halt schon ein bisschen schlimm, wenn man da das gute Essen irgendwie wegschmeißen müsste oder halt nicht aufisst. Aber ganz ehrlich, wir leben aktuell in so einem Überflusskapitalismus. Wir haben alles. Ich sage nicht, man soll Essen wegschmeißen, sondern ich sage, iss nicht bis zum Erbrechen.
Man kann es auch anders angehen, ohne es wegzuwerfen. Aber mich würde tatsächlich interessieren, Tobias, würde dir beigebracht, den Teller leer zu essen?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade steh nicht auf, bevor du nicht aufgegessen hast. Definitiv. Und ich glaube, das hat dann in einem Akt der Rebellion auch dazu geführt, dass ich mich jahrelang einfach mangelernährt habe. Also ich war halt früher wirklich krass schlank, ne? Und ich habe definitiv zu wenig gegessen über viele Jahre. Also ich weiß nicht, ob man da von einer Essstörung schon reden könnte.
Vermutlich.
Ja, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hat das einen krass negativen Einfluss auf mich gehabt. Diese völlig, wie Mike schon gesagt hat, völlig antiquierten Regeln und so.
Ja, ich bekomme das halt jetzt auch aktuell bei meinen Kindern mit, wenn die bei Großeltern essen, dann ist es immer, ja, du musst das aber aufessen und jetzt isst doch das noch, wo ich dann immer denke, ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz die richtige Herangehensweise, weil ich gerne im Vorhinein, ich habe meine Kinder so erzogen, dass die wissen, was die wollen und das auch ausdrücken können. Und ich war immer sehr froh darüber, dass meine Kinder ihren eigenen Kopf haben und mir wirklich mitteilen können, was jetzt Sache ist. So dass, wenn ich halt die Portionen für die Kinder auf dem Teller tue, die mitentscheiden können, wie viel. Denn ich finde, tu lieber ein bisschen weniger drauf, wenn sie es nicht aufkriegen, ist nicht so schlimm. Vieles davon kannst du einfach später nochmal warm machen oder auch kalt nochmal essen. Oder die Eltern essen dann die Reste, wenn es nicht schlimm ist oder so. Und ansonsten ist der Große zumindest eigentlich ganz gut da drin, zu sagen, nee, ich will nicht mehr, das reicht mir. Und jetzt will ich noch mal eine Soße bei und dann isst er das aber auch auf.
Ich glaube, es ist gar nicht mal so selbstverständlich, beziehungsweise es muss sowieso erstmal ein Bewusstsein geschaffen werden bei Kindern, dass Essen eigentlich was Nützliches, was Positives ist. Da habe ich gerade mal drüber nachgedacht. Ich glaube, bei mir ist es so der Fall gewesen, dass ich Essen als was eher Negatives angesehen habe.
Es unterbricht.
Weil ich mir das halt reinzwingen musste. Ich musste vielleicht etwas essen, was mir halt überhaupt nicht geschmeckt hat, ne? Da kriegst du halt dann negative Assoziationen mit dem Essen an sich. Und als Kind hast du nicht das Bewusstsein dafür, dass Essen sozusagen, ja, das ist, was du zum Überleben brauchst.
Ja, und dazu kommt dann noch, dass du halt zu ganz bestimmten Zeitpunkten essen musst. Dieses wirklich um 12, um 18 Uhr, also wenn um 12:30 kein Mittag auf dem Tisch steht, ist halt schon wirklich als Urdeutscher kulturell verkackt. Und alleine das ist halt, du hörst nicht auf deinen Körper und als Kind ist das dann wahrscheinlich noch schlimmer. Also ich weiß nicht, ich fand das damals immer sehr grauenhaft, zumal ich ein absoluter Langschläfer auch damals war. Also um 11:30 aufstehen ist schon schwierig gewesen. Und dann gleich was reinschaufeln, so eine richtig fette Mahlzeit. Oh, naja.
Traum.
Schnitzel im Bett.
Ja, wo mein Schnitzelbrötchen im Bett würde ich nehmen. Kannst mich auch für ein Schnitzelbrötchen wecken, esse ich trotzdem. Ja, aber ich finde auch da, man sollte anfangen zu verstehen, dass man mit Kindern reden, argumentieren und die auch Sachen nachvollziehen können. Dass man vielleicht auch früh ansetzen kann, dass die Kinder wissen, was schmeckt wie. Essen ist kein Zwang, sondern wenn man Hunger hat, dann isst man was. Und bei uns sind auch Zwischenmahlzeiten nicht verpönt. Ich meine, wenn ich jetzt plane, das Mittagessen in 3 Stunden erst anzufangen zu kochen und mein Sohn kommt zu mir, Mama, ich habe Hunger, dann sage ich doch nicht, ja, jetzt musst du aber noch bis Mittagessen warten, hast du Pech, ne? Dann kriegt er halt eine Zwischenmahlzeit, keine Ahnung.
Ja, es ist ja auch nichts Schlimmes, ne?
Ja, es gibt Leute, die finden das nicht so geil. Also da hast du dann hast du nicht richtig gefrühstückt offensichtlich. Ne?
Ja, es ist halt diese wirklich antiquierte Fabrikarbeiterlogik. Also ich muss halt vorher frühstücken, damit ich in der Fabrik aktiv sein kann, krieg dann halt irgendwie in meiner Kantine das Essen. Und wenn ich nach Hause komme, hat die Frau gefälligst am Herd das Essen gekocht zu haben. Und im schlimmsten Fall gucke ich danach Trash-TV. So eine Art. Ist nicht zeitgemäß. Und das ist auch nichts, worauf der menschliche Körper ausgelegt ist. Und es gibt ja genügend Sachen, die halt auch zeigen, dass das total falsch erzogen wird. Es wurden Kindern Erdbeeren vorgesetzt, also wirklich normale Erdbeeren. Hm. Ja, nee, das ist keine Erdbeeren, schmeckt ja nicht wie im Joghurt.
Hm.
Also die wissen nicht mal ansatzweise teilweise selbst, wie ihre liebsten Sachen schmecken in ursprünglich. Und alleine das ist schon verkehrt.
Ja, ich finde, Kinder sollten in der Obst- und Gemüseabteilung durchaus ihr Essen wiedererkennen können.
Also wissen, wo das Essen herkommt und wie es normal aussieht, ist gar nicht schlecht.
Ja, also ich kann jetzt nicht verlangen, dass jedes Elternteil den Kindern jetzt beibringt, wo die Kartoffeln ausgebuddelt werden oder einmal mitzumachen oder
ja,
sowas.
Nee.
Das schafft vielleicht nicht jeder, ne? Gerade in den Städten, wo willst du denn großartig dann gärtnern? Wir haben das Privileg, also wir haben immer irgendwo Garten und sonst was gehabt und meine Kinder wissen halt, okay, Erdbeeren von diesen kleinen Sträucherchen, die am Boden sind, die Heidelbeeren, sobald die reif sind, pflückt mein Sohn sowieso alle vom Busch ab. Der ist ja noch schneller als die Amseln. Ja, und die wissen halt, wo das Essen herkommt und dass es auch schmeckt. Und ich freue mich schon auf den Sommer, weil ich dann Erbsen haben möchte.
Ja, aber da muss ja irgendwo so der Initialpunkt, die Initialzündung herkommen, damit Kindern sowas beigebracht wird. Weil in Familien, wo das eben kein Thema ist, die halt jetzt vielleicht nicht auf dem Land leben, wo man eh Zugriff auf bestimmte Sachen hat, die halt Erdbeeren wahrscheinlich auch nur aus dem Joghurt kennen oder aus dem Eis oder vielleicht alle paar Monate sich mal eine Schale Erdbeeren, wenn Saison ist, gönnen oder so, wie auch immer. Da wird es halt genauso weitergeben an die Kinder. So, wo kommt dann dieser Einfluss her? Aus der Schule, eventuell, ja. Bloß, das sind dann doch wiederum vermutlich solche Eltern, die sich gegen solche Einflüsse auch eher sperren.
Mhm.
Vorhin sagte Mike, glaube ich, war es, dass die Kinder so etwas dann ja aus der Schule oder aus der Kita oder wo auch immer her nach Hause tragen können. Ich bin ja fast der Meinung, das sollten sie nicht. Sie sollten das möglichst geheim halten, wenn in der Schule irgendwie gesunde Ernährung oder Ernährungsweisen, die vielleicht von dem ganz konservativen, gut deutschen Fleischessertum und so abweichen, das sollten sie eben nicht nach Hause tragen, damit eben die Eltern nicht auf die Barrikade gehen, die dafür vermutlich eh nicht empfänglich werden.
Ja, das Bewusstsein dafür ist noch nicht.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, da muss man dann auch abwägen. Ne? Also du wirst Leute, die halt wirklich komplett dagegen sind, die kriegst du mit Argumenten auch nicht an der Stelle. Die kriegst du einfach komplett nicht. Den sagst du, lass mal einen vegetarischen Tag zu Hause einlegen und dann kommt der Vater mit, dann esse ich aber übermorgen 3 Schnitzel. Alleine aus Protest. Und das wirst du aus den Leuten nicht rauskriegen.
Aus ganzen Generationen dann doch nicht. Die geben das doch genauso weiter. Die Kinder haben dann noch kaum eine Chance, sich für irgendwas anderes zu interessieren. Es sei denn, selbst im Erwachsenenalter kommen sie dann auf den richtigen Trichter. Aber wer weiß, ob sie dann nicht zu sehr vorgeprägt sind durch sowas.
Das ist halt der Punkt. Also da müssen sich eventuell die Kinder, die halt empfänglicher dafür sind, auch aus dieser Tradition lösen. Und dann halt im Erwachsenenalter achten die vielleicht mehr drauf. Es reicht ja schon, wenn es ein bisschen mehr ist. Wenn es peu à peu einfach nur das Bewusstsein ist, Ernährung ist nichts, was einfach nur Lebenserhalt ist und wir haben keine Auswahl, sondern wir haben eine Auswahl und wir gucken mal wirklich, was wir essen können und sollten.
Ich habe Hoffnung wegen Internet. Das sind ja Sachen, wo Kinder auch viele Einflüsse drüber bekommen, schon von klein auf womöglich. Da kann man auch Nützliches lernen. Ob sie es tun, ist dann wieder eine andere Frage. Oder ob die Eltern dann vielleicht einen Riegel vorschieben, weil die sich denken, guck dir doch so einen Schwachsinn nicht an. Aber es kann sein, dass wenn die dann Jugendliche sind, schwer zu bändigen sind, schwierig einzugrenzen, was sie im Internet anschauen und vielleicht dann doch Vegetarier werden. Man weiß es ja nie.
Unter anderem, mein Neffe ist halt so internettrotzig. Also der ist schon quasi durch die Phase durch. Sehr viel Internetkonsum, du hast absolut keine Kontrolle drüber. Und ich würde sogar sagen, unter anderem wegen solcher Einflüsse ist er halt zum Vegetarier geworden.
Hm.
Und das ist nicht schlecht. Also ich esse selbst gerne vegetarische und vegane Alternativen und du kommst relativ schnell an einen Punkt, da kannst du das geschmacklich nicht unterscheiden.
Selbst wenn, also unser Sohn wird, der isst jetzt keine Ersatzprodukte, aber für sich hat der relativ selten Bock auf was, was mit Fleisch ist. Gerade so Fleisch als Fleisch und nicht als Wurst verarbeitet. Selten. Würstchen ist er für zu haben oder so ein Wurstaufstrich, so Leberwurstaufstrich. Ansonsten ist es dann doch eher lieber so, nö, Käse, Gemüse, Reis, Kartoffeln. Nüdelchen gerne, aber dann muss es auch die mit der Spinat-Ricotta-Füllung sein.
Das Fancy-Zeug.
Mhm, die guten. Von daher, also ich habe es ihm nicht beigebracht, ich lasse es ihm frei, ob er Fleisch essen möchte. Mangelernährung mache ich mir bei ihm jetzt nicht so die Sorgen, weil Vitamin B12 gibt es ja normalerweise nur aus tierischen Fetten, aus tierischen Produkten oder halt Nahrungsergänzungsmitteln.
Wobei, da gibt es auch eine Eigensynthese. Also da ist ja gerade bei B12 das Ding, das ist ja in den tierischen Produkten teilweise, weil es rein synthetisiert wird.
Mm.
Die kriegen es, weil sie es gefüttert kriegen. Und da sehe ich dann auch Nahrungsergänzungsmittel, ja, vollkommen legitim. Und wie gesagt, Vitamin D-Mangel ist immer schlimmer und hat halt auch seine Auswirkungen. Und warum sollte man das nicht kompensieren?
Deswegen kriegen Babys von Geburt an, aber die Eltern müssen dabei einwilligen, Vitamin D.
Okay, Respekt. Davon habe ich noch nicht gehört, aber finde ich geil.
Ich werde regelmäßig vom Kinderarzt auch gefragt, haben sie noch Vitamin D? Die gibt es halt für die ganz Kleinen auch in Tropfenform. Das ist dann Vitamin D in Öl gelöst, weil Tablettenschlucken ist am Anfang nicht so geil.
Nimmt man das selbst oder, keine Ahnung, träufelt man sich das dann auf die Brust?
Nein, du kannst entweder diese Kautabletten unter die Zunge legen und hoffen, dass es das nicht verschluckt und sich verschluckt. Oder du tust einfach so einen Tropfen Öl auf einen Löffel und steckst ihm den Löffel in den Mund. Oder auf einen Finger und steckst ihn in den Finger im Mund. Also du musst dich nicht in dem Öl einreiben.
Auch wenn aber du das, ich finde die Vorstellung gut.
Ey, du, tu dir keinen Zwang an.
Nee, ich finde die Vorstellung vor allem gut, weil wir haben ja auch schon sehr viel über diese Anti-Haltung und so weiter gesprochen. Es gibt ja Leute, die sind wirklich richtig übel anti, still bloß nicht in der Öffentlichkeit.
Hm.
Und da stelle ich mir dann halt vor, okay, ich stille jetzt mein Baby in der Öffentlichkeit. Erstmal schön Vitamin D-Öl auf meine Brust, um richtig zu triggern und dann das Baby dran.
Nee. Kannst du sicher auch versuchen. Ich weiß nicht, wie viel da beim Kind ankommt. Aber ja, vor allen Dingen, das sind ja wirklich nur so kleine Fläschchen, ne? Du tust ja einen Tropfen Öl, ich glaube, am Tag.
Okay. Also kann man leider nicht ganz so gut mittriggern. Muss man es vielleicht ein bisschen verdünnen.
Und jetzt mal ab von der freien Ernährung, was ja auch Kopfsache ist. Und wie seht ihr das? Die Zukunft, Insekten.
Naja, wie wären die denn einzustufen in eine gesunde Ernährung? Dass es nachhaltig ist und so, ne, klar, bin ich voll dafür. Mhm. Insekten als Alternative zu Fleisch oder Ersatz oder wie auch immer. Aber wären Insekten denn auch gesund, so in dem Sinne?
Es sind ganz normale tierische Proteine.
Ja, ich denke, der Vorteil ist auch, rotes Fleisch ist in Maßen gesund und sobald du drüber kommst, aber ungesund. Und das hast du bei Insekten nicht. Du hast kein rotes Fleisch.
Aber auch hier wieder, das kann man sich ja schön vorstellen, dass sowas in der Zukunft eine große Rolle spielt. Aber sowohl die Gesellschaft als auch Lebensmittellobbys werden da ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben, beziehungsweise sehr, sehr dagegen sein.
Ich glaube nicht mal, dass die Lebensmittellobbys dagegen sein werden, weil zum einen ist das günstig in der Produktion ein sehr schönes Streckmittel. Und zum anderen, wenn du es richtig vermarktest, ist das wieder Healthy Food. Das heißt, du kannst wieder den bewusst ernährenden Leuten mehr Geld aus der Tasche ziehen. Also die werden am wenigsten davon abraten wollen.
Das nimmt doch noch die gleiche Nische ein wie jetzt die veganen Ersatzprodukte oder die veganen Fleischersatzprodukte. Also was jetzt das die Akzeptanz ja in der Gesellschaft... Nein, die nicht, aber es nimmt dieselbe Nische ein. Dass es etwas ist für Leute, die wahrscheinlich sich das leisten können, weil es halt wahrscheinlich etwas teurer ist und die sowieso schon sich bewusst ernähren wollen. Aber damit erreichst du jetzt die Masse der Gesellschaft auch nicht. Die Leute drehen wahrscheinlich noch mehr durch, wenn in einer Schule oder in einer Kantine, es muss ja nicht auf Kinder ausgerichtet sein, wenn da jetzt, was kann man aus Insekten Tolles herstellen? Insekten-Patties, keine Ahnung, angeboten werden. Da drehen die ja noch mehr am Rad, als wenn plötzlich mal das Schweinefleisch nicht angeboten wird.
Definitiv.
Ja, das ist dann wirklich dieses übliche gesellschaftliche und systematische Problem. Also systematisch wegen dem Preis, weil es halt eher diese Marktnische ausfüllt und ja, systematisch. Ja, du kriegst da Schnitzel nicht aus dem deutschen Haus. Also zumindest nicht aus diesen Urmenschen. Ich wollte nicht Urdeutscher sagen.
Nee, Urmensch passt
da. Weil Urmensch passt schlecht. Da wirklich besser.
Oh Mann. Ja, aber ich denke auch, also vor allen Dingen, wenn die Preise für Insektenprodukte höher sind als die für, keine Ahnung, ein Koberind oder so, dann läuft definitiv was falsch. Rein theoretisch sollte es ja günstiger sein.
Ich fände es als Experiment eigentlich richtig schön, wenn man das mal großflächig durchführen könnte. Einfach mal Insektenfleisch, dass man so vor, also man kann ja Insekten genügend formen, dass du damit auch, keine Ahnung, Steak machen kannst. Also die Proteine lassen sich wirklich so hinbiegen. Das kriegst du ja schon mit Seitanmehl hin. Mhm. Und wenn man das einfach mal in äquivalenter oder vielleicht sogar günstiger Variante in die Supermärkte bringt, großflächig und über einen längeren Zeitraum, wie schlimm noch die Akzeptanz ist. Weil ich denke nämlich tatsächlich, die Leute werden dann eher dazu greifen. Wenn es halbwegs gleich ist, werden sie das nehmen, weil es einfach günstiger ist.
Aber ich glaube trotzdem, auch wenn das jetzt so experimentmäßig mal umgesetzt werden würde und preislich wirklich auf dem Level von jetzt günstigem Fleisch oder vielleicht sogar noch drunter liegen würde, dass die Akzeptanz nicht da wäre. Dann würde sich darüber aufgeregt werden, dass das Fleisch ja günstiger gemacht werden sollte, weil kann ja nicht sein, dass das teurer ist als dieser Insektenfraß. Da kommen dann ja wirklich auch irgendwann rassistische Stereotype dahinter, warum das abgelehnt wird. Mhm. Es ist einfach nichts, was du irgendwie in dieser Gesellschaft durchsetzen kannst. Glaube ich schlicht und einfach nicht. Zumindest nicht in der breiten Masse.
Ich glaube, es wird auf den Versuch ankommen. Aber es gibt ja auch genügend Videos, wo irgendwelchen Leuten, vorrangig Männern, so gewisse Dinge serviert werden, Schnitzel, Steak und ähnliches. Und dann revealed wird, ach übrigens, das war vegan. Das beste Video endete, was ich gesehen habe, mit der Reaktion, oh mein Gott, du willst mich vergiften. Und der Typ ist einfach aufs Klo gelaufen und wollte kotzen.
Ja, und das ist jetzt nicht so eine komplett absurde Figur oder so. Das ist jetzt nicht ein absoluter Freak, den es in Deutschland nur 2-3 Mal gibt, ne? Sondern ich glaube, das ist eine Meinung, die hinter der durchaus viele, viele Menschen stehen, die das einfach für pures Teufelzeug halten.
Ja, dem würde ich allerdings tatsächlich vorwerfen, dass sie
dumm sind.
Das einschmuggeln. Nein, nicht den Menschen. Wie gesagt, die Meinung von Menschen musst du ändern, indem du halt ja die Akzeptanz wirklich schaffst. Und das kriegst du nicht hin, indem du sie einfach überrascht und dann sagst, ach, hat das jetzt gar nicht anders geschmeckt als Fleisch? Das war übrigens vegan. Dann hast du nämlich sofort diese Anti-Haltung. Aber wenn man mal quasi bewusst dazu, ich sag mal, leicht genötigt wird, einfach mal das Insektenfleisch auszuprobieren, weil es halt gerade wesentlich günstiger ist.
Also reicht das als Anreiz? Wie soll diese leichte Nötigung denn aussehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die von sich aus sagen, selbst wenn es mit ein bisschen Geldersparnis verbunden ist, sowas zu probieren.
Gerade das ist der Punkt. Du kriegst gerade diese Leute, die sich nicht mit Ernährung beschäftigen wollen oder die vielleicht halt finanziell nicht so gut da sind, die kriegst du mit Preisen. Was meinst du, warum der Lebensmittel, die Inflation bei den Lebensmitteln so krass medial auch ankommt?
Ich glaube, die sparen dann lieber an anderer Ecke und beziehen sich immer noch wenigstens hin und wieder das ordentliche Fleisch. Vielleicht wird das mehr portioniert. Aber wie gut funktioniert das denn, von Zigaretten wegzukommen, weil die Packung teurer ist?
Gar nicht.
Das wird mit dem Fleisch nicht anders werden.
Im schlimmsten Fall fange ich an zu drehen.
Ja, es werden Alternativen gesucht. Ne? Das Drehen oder Stopfen hat ja zumindest zugenommen. Gut, E-Zigaretten vielleicht auch, aber das ist jetzt auch nicht mehr so die Preisersparnis, muss man sagen. Heutzutage zumindest nicht mehr. Also es sind Alternativen, die dann gesucht werden, aber im Fall vom Rauchen sind das halt nicht so eine komplett unterschiedlichen Alternativen. Letztlich sind diese Alternativen Drehen und Stopfen immer noch, du verbrennst getrocknete Tabakblätter und inhalierst die. So, es ist noch dasselbe im Prinzip.
Ja, bei dem Insektenzeug bereite ich anderes Protein zu.
Ja, stell dir vor, du verbrennst nicht Tabak, sondern andere Stoffe. Nein, nicht das.
Den Grünschnitt.
Sondern,
gibt es auch.
Ja.
Es gibt Kräuterzigaretten.
Ja, Knaster und sowas.
Nein, ich meine den Grünschnitt aus deinem Vorgarten.
Den würde ich nicht nehmen.
Genau, aber damit wäre das ja eher vergleichbar. Und das würde ja keiner machen.
Naja, nee, das ist ein ganz anderer Stoff. Du hast halt nicht mal mehr ansatzweise den Effekt.
Ja, das sehen Steak-Liebhaber garantiert auch so.
Wahrscheinlich schon.
Ja, aber wenn man es mal ausprobiert und es genauso schmeckt wie Steak, glaube ich, kann man Leute überzeugen. Das kriegt man hin.
Aber das spricht doch wieder für dieses Unterschmuggeln, für dieses Überraschungsmoment, dass du denen das vorsetzt und sie dann dadurch halt merken, dass es irgendwie gar nicht so viel anders ist. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht.
Ja, wie gesagt, das kannst du nicht unbedingt machen.
Ja,
klappt bei Kindern auch.
Genau, das Problem ist halt, dass sie sich dann verarscht vorkommen und deswegen extra rebellieren oder so. Mhm. Also das ist das Problem, ja. Klar. Ansonsten würde ich sagen, das ist so die einzige Möglichkeit, wie man Leute überhaupt dazu bringen kann, sowas auszuprobieren.
Auf jeden Fall musst du sie beim Geld packen.
Aber die Reaktion ist dann doch nicht, ich probiere jetzt Insektenfleisch aus oder Insektenprodukte, sondern die Reaktion ist dann doch eher, ich fordere, dass das Fleisch, wie ich es schon immer kenne, günstiger wird.
Ja, aber vielleicht kann man das nicht machen. Das ist halt das Ding. Also wir leben in einem Überfluss an Fleisch. Und ganz ehrlich, wie halbwegs ethisch gut hat das Schwein oder das Rind gelebt, wenn ich mir die Hackfleischpackung halb und halb geholt habe für 2,20 Euro im Angebot? Die kostet heute 3,30 Euro oder was weiß ich. Was kriegt man für 2,20 Euro? Oder hat man vor 3 Jahren für 2,20 Euro bekommen? Garantiert nicht genügend Nahrungsmittel, um auch nur ansatzweise das Schwein zu füttern. Ganz zu schweigen von Grundstückspreisen, Personalpreisen oder ähnlichem. Fleisch darf ruhig teuer sein. Ganz ehrlich, Fleisch ist für mich ein Luxusprodukt wie Zigarette. Das muss peu à peu gehen. Wie gesagt, man braucht mindestens eine Generation, also 30 Jahre. Und dann könnte man so langsam wirklich einen kompletten Umschwung haben.
Missionarsarbeit.
Im Prinzip ja.
Gab es in der Vergangenheit Beispiele, bei denen sowas derartiges geklappt hat?
Zucker.
Christentum.
Nee, schon auf Ernährung bezogen.
Zucker ist vom healthy Schlankmacher zu, oh mein Gott, bitte nicht so viel Zucker geworden. Außer halt bei diesen ganz billigen Sachen.
Cholesterin und Fett.
Aber andersrum vor allem so dieser Übergang von kompletter Ablehnung zu normales Nahrungsmittel, wie es jetzt für Insekten zum Beispiel ja gar nicht so schlecht wäre, wenn das passieren würde.
Alles Exotische in westlichen Ländern?
Ja, Döner.
Ja gut, das vielleicht nicht, aber so Bambussprossen kann ich mir auch vorstellen, wurden damals vielleicht eher abgelehnt.
Bambussprossen jetzt vielleicht nicht direkt, aber es gibt sicher irgendwelche...
Also alles Asiatische.
Ja, ich weiß halt nicht, wie das so ist, so mit Drachenfrucht und Co., die halt erstmal komisch aussehen, wenn man die nicht kennt.
Ja, aber Nudeln und Reis alleine zum Beispiel. Also ganz ehrlich, vor 100 Jahren habt dem Menschen hier Nudeln vorgesetzt oder Reis. Das geht ja gar nicht. Also entweder es gibt Kartoffeln oder Brot.
Die Kartoffel ist ja auch nur so stark geworden, weil der Kaiser gesagt hat, das ist jetzt unser Volksding.
Ja, man glaubt, die Kaisertreuen sollten heutzutage eigentlich alle ausgestorben sein, aber ist ja offenbar nicht so.
Die Kartoffeltreuen. Ja, es wird halt schwierig, was Neues zu etablieren, was vielleicht gesund, aber nicht so hip, beziehungsweise nicht so attraktiv ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und insgesamt gibt es in der Ernährung noch viel zu tun. Wir Menschen müssen wieder lernen, auf unseren Körper zu hören. Ja, wir werden leider die Zukunft zu dritt nicht ändern können. Wir hoffen, dass sich das positiv entwickelt. Ich denke, Insekten, dadurch, dass sie so groß in den Medien sind und auch als die Zukunft gehandelt werden, werden nicht verschwinden, sondern irgendwie durchkommen. Bleibt abzuwarten. Ja, dann bleibt uns doch jetzt eigentlich nur noch, euch lieben Zuhörern und Zuschauern, zum Ende dieser Folge wünschen wir euch alles Liebe. Ernährt euch gesund. Guckt mal auf die Inhaltsliste.
Oder lasst es und hört auf euren Körper. Aber hört genau hin.
Mhm.
Hört auf euren Körper und sagt uns vielleicht auf Social Media, was euer Lieblings-E ist. Also ich mag ja E213.
Ich habe keine Ahnung, welches E ich mag.
Ich nehme grundsätzlich kein E, weil ich keine chemischen Drogen mag.
In diesem Sinne wünschen wir euch alles Schöne, alles Liebe, viel Spaß noch auf der Arbeit oder genießt den Feierabend.
Bis dann.
Gib mir mein Schnitzel.
Ciao.